Ja, willkommen an diesem Sommermorgen. Ich möchte über zwei Themenfelder etwas sagen. Das eine ist nochmal so diese Spur im zweiten Teil meines Talks. Wer sind wir? Es wird ein bisschen nochmal anknüpfen an das Hörbuch von Willigis gestern, aber das in einer anderen Form weiterführen oder ergänzen, komplettieren. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist eine Grundstruktur, die wir in im Grunde allen Reifungs- und Weisheitswegen, die Menschen gefunden haben, um sich selbst zu unterstützen, entdecken können. Auch wenn es in manchen formuliert wird. In der englischsprachigen Literatur heißt, sind das drei Aspekte. Da heißt es normalerweise Ground, Path and Fruition. Also Grundlage, Basis, Weg und Frucht. Und das macht einfach, ohne dass wir schon den Kontext verstehen, sehr viel Sinn. Und dafür, dass ich mich auf einen Weg mache, braucht es eine Grundlage. Und sei es ein gutes Frühstück. Und dann mache ich mich auf die Bergtour und als Grundlage habe ich eine gute Ausrüstung, gescheite Schuhe, passende Klamotten und was im Rucksack für schwierige Zeiten und im Idealfall eine Landkarte und einen Kompass und in der modernen Zeit auch ein GPS. Aber es ist immer hilfreich, auch mit Karte und Kompass umzugehen, wenn der Strom ausfällt. Und dann mache ich mich auf den Weg und der ist manchmal mühsam, manchmal wunderbar und der ist im Grunde das Längste, aber ich lebe aus dem, was ich grundgelegt habe. Also wenn ich an einem wetterkippligen Tag eine schlechte Karte habe und mangelnd warme Kleidung, kann es richtig gefährlich werden. Dann nützt mir meine ganze eigene Erfahrung nichts. Und meine eigene Kompetenz, wenn mir einfach kalt ist. Und dann irgendwann komme ich immer mehr in die Frucht. Und die Frucht sind schon die ersten Ausblicke vom Weg und so weiter. Und ich sehe vielleicht interessante Tiere und seltene Pflanzen. Und es wird immer menschenleerer und einsamer und trotzdem weiter. Aus dem Einsamer wird ein Alleiner, ein All-Eins sein. Und ich schaue und auf dem Gipfel. Gipfel sind bekannte Ziele von Bergwanderung. Ja, und so ein bisschen können wir auch den inneren Weg, wir können das auch völlig psychologisch buchstabieren, also westlich modern, wenn ihr so wollt, auch für eine psychologische Entwicklung oder eine Psychotherapie oder Supervision brauche ich eine Basis und dann gehe ich einen Weg und dann kann sich was öffnen. Und die Basis ist etwas, das ich brauche. Das ist jetzt so ein bisschen auch unser modernen westlich-individualistisch neuralgischer Punkt. Wir wollen immer nichts brauchen, also in dem Fall. Und die Einladung ist, was brauchen zu wollen. Und das, was wir brauchen, die Frucht ist das Eigen, das ist ganz eigen, das ist ganz deins, das bist ganz nur du und es gab es noch nie auf der Welt. Und dein Weg ist auch ziemlich einzigartig wahrscheinlich, weil das nie jemand genauso erleben wird. Das ist deins. The ground, die Basis, ist etwas, das wir bekommen. Und wenn wir uns dem Bekommen verweigern, müssen wir alles selber erarbeiten. Stell dir vor, du gehst in ein unbekanntes Hochgebirge und probierst alle Wanderwege aus und setzt dich dann zu Hause hin, machst mit Bleistift deine Karte. Das ist eine interessante Erfahrung, aber du brauchst endlos, bis du halbwegs sicher einen 4000er erreichst, weil du die Wege gar nicht kennst. Und die Tricks der Landschaft. Ja, also man kann das machen. Und es gibt auch Menschen, die es gemacht haben, die endlos Zeit hatten, in den Höhlen zu meditieren, alles zu erforschen. Aber es ist mühsam. Manchmal ist es hilfreich, die vorgegebene Karte zu nutzen. Nicht zu sagen, das ist meine Erfahrung, aber einfach als Landkarte. Die Landkarte ist nicht der Berg. Und auf dem inneren Reifungsweg gibt es auch solche Landkarten, die wir The View, die Sicht, ich mag da das aus der englischen Literatur, das habe ich es halt auch kennengelernt, The view ist schön, die Sichtweise, ja. Es ist nicht Theorie, Buchstabe und Gedanke. Vielleicht passt am besten Einsicht. So, the view. Ja, das ist der Blick. Und das wird weitergegeben. Das wird uns gegeben durch Menschen, die in etwa diesen Weg schon mal gemacht haben, die schon mal da rumgestiefelt sind und gesehen haben, wo ist der Gletscher und wo kann ich rüber, wo ist es brüchig, wo gibt es Wasser, wo drohen vielleicht Gefahren, wo gehst du besser nicht hin und wo geht's gut. Das ist eigentlich the view, die Sichtweise. Ja, es sind keine Leute, die einen Autoritätsfimmel haben und sich so toll finden, dass sie allen anderen erzählen wollen, was die zu erfahren haben. Das ist ein Ego-Krampf. Es gibt es natürlich auch. Das sind die Scharlatane, von denen Williges gestern Abend auch gesprochen hat, passiert. Ja, wo es guten Weizen gibt, gibt es auch Schrott. Aber eigentlich ist dies gemeint, dass wir etwas weitergeben, dass wir etwas lernen von Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht haben, die so vertrauenswürdig sind wie unser eigenes Herz. Auch wenn wir unserem Herz natürlich als letzte Instanz vertrauen, ganz klar. Ja, aber eigentlich können wir da reinsetzen, das ist die Anforderung an Menschen, von denen wir lernen wollen, dass die genauso vertrauenswürdig sind wie wir selber. Und das ist das, was man Linie nennt. Und das ist kein Traditionsbegriff. Das ist ein sehr moderner Begriff eigentlich. Und für mich ist Linie auch die psychologische, psychotherapeutische, tiefenpsychologische Spur, die wir im Westen entwickelt haben. Gerade die humanistische und transpersonale Psychologie finde ich eine enorme Weisheitslinie und ganz, 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 ganz klasse. Ist auch Linie oder gute Philosophie. Und zu Ground oder Grundlage, Basis gehören diese zwei Aspekte. Ich habe sie schon angedeutet, diese zwei Aspekte. Das eine ist der Inhalt, ist das Wissen, ist die Landkarte. Und das andere ist manchmal der Bergführer oder die Bergführerin. Manchmal brauchst du die. Nicht immer. Und wenn du sie brauchst, ist wie beim Fallschirmspringen, dann müssen sie gut sein. Besser als ein schlechter ist keiner. Und das heißt nochmal zu dieser Landkarte, wenn diese zwei Aspekte, zu dem Inhalt, zu Sifio, ja, es macht einen Unterschied, um es nochmal konkret zu machen, damit es klarer wird. Es macht einen Unterschied, ob du die Sichtweise auf dich selber hast. Ich bin ein ganz neurotischer Mensch und ich habe eine furchtbare Kindheit gehabt. Und diese Kindheit ist jetzt immer noch komplett in mir. Und ich sitze hier auf diesem verflixten Kissen. Und es wird Jahre dauern, bis sich was ändert. Und der einzige Weg, wie sich was ändert, ist, dass es in meinem Kopf vollkommen still ist. Denn nur das ist Meditation. Und wenn ich was denke, mache ich es falsch. Das ist der Eintritt in den Wahnsinn. Aber das ist nur View. Das ist Theorie. Das hat uns irgendwer im schlimmsten Fall erzählt oder wir uns selber. Machen wir auch manchmal. Ja, das ist wie nur mal zu zeigen, welche Macht die Sichtweise hat. Wenn du hingegen da sitzt, auf deinem Kissen denkst, wow, das ist eine richtig königliche Haltung. Auf meinem Hintern sitzen, die Erde berühren, mich ausrichten, mit dem Schädel Richtung Himmel. Und ich kann das und ich kann atmen und ich werde gerade nicht gefressen, gestört, bedroht. Ich sitze hier, das geht. Das sind zwar Gedanken, da kommen die neurotischen Dinger aus der Kindheit und so, aber jetzt ist jetzt. Und von diesem Jetzt aus heile ich mich und die Geschichte und lasse es einfach durch mich strömen. Und das ist eine tolle Übung. Das ist genial. Und ich mache das richtig gut. The other view. Völlig andere Sichtweise, kriegst du was völlig anderes raus. Wirst wahrscheinlich keine vielen Jahre brauchen, um in tiefe Erfahrungen zu kommen und dich weiterzuentwickeln. Das ist die Macht des Blickes. Und manchmal finden wir das selber und manchmal brauchen wir es eben von jemand anders, wie beschrieben, die Landkarte. Und an bestimmten Punkten brauchen wir auch jemanden, der uns inspiriert, so würde ich sagen. Und ich habe das mal erlebt in einem völlig anderen Zusammenhang. Vor einer Reihe von Jahren war ich mit zwei Freunden in Island. Island, ich liebe das Land, habe da auch Touren dann geführt, später Wildnisretreats und sowas. Also wir waren da privat zu dritt und das Wetter war ein wenig krass, wie das halt so ist, vor allen Dingen auf den Höhenlagen, 1000 Höhenmeter in Island, die sind schon, das ist schon fast 3.000 bis 4.000 in den Alpen vom Klima her. Und man Nebel und Schneefelder und Wind und kalte Nacht und der Wind hat den Kocher zerlegt gehabt und da war irgendwie Sand drin, wir haben nichts mehr gesehen, dieser schwarze Lavasand. Das heißt, wir hatten morgens nichts Warmes und das war nicht so easy in dieser Wildnis. Und gut, und dann sind wir losgestiefelt und waren so innerlich am Kämpfen mit dem Wetter und den Schneefeldern, wo geht's lang und so. Und einen schweren Rucksack, 22 Kilo. Und so, und dann kam uns entgegen, auf einem Schneefeld kam uns ein älterer Herr gegenüber, der war bestimmt um die 70. Relativ leichten Rucksack, aber offensichtlich, es gibt auch ein paar Hütten, offensichtlich hat er sein Zelt dabei, also auch so übernachtet wie wir, mit einer Leichtigkeit und beschwingt, den hat uns so angelächelt, so liebevoll. Und wir wussten, also für mich war klar, der weiß, was wir fühlen und er lädt uns ein, wenn wir so alt sind wie er, vielleicht früher, dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und dann ging er vorbei. Er hatte, in dem Moment war er für mich der Meister. Ja, von dem Kontext her. Und der das realisiert, wonach wir suchen. Und da habe ich das Gefühl, okay, das ist das, was die Traditionen meinen mit Übertragung, Transmission. Das ist nicht, dass einer was Dolles hat und sich auf dem dollen Thron fühlt und höher als wir und uns was gibt, uns armen Hanseln, was wir ohne ihn nicht hätten. Das ist Schwachsinn. Das ist ein Ego-Trip. Sondern das ist dies, dass jemand aus einer Quelle lebt, nach offenem, schmerzvollen, eigenen, langen Reifungsweg, aus einer Quelle lebt und andere inspiriert. Hey, guck hin, du kannst es auch. Wir sind hier. Aber manchmal brauchen wir die Inspiration. Ich wäre auf diese Idee der Leichtigkeit überhaupt nicht gekommen. Ich dachte, unser Kampf mit dem Wind und dem Eis ist eigentlich das einzig Richtige. Das ist Transmission, das ist Übertragung. Und da brauchen wir den Meister oder die Meisterin. An dem Punkt. Sonst mühen wir uns endlos ab durch die Schneefelder der inneren Landschaft. Da brauchen wir jemanden, der inspiriert. Reginald Ray erzählt das wunderbar und powerful von seinem Lehrer Chögyam Drungpa. Und eine der ersten Wochen, wo wir miteinander unterwegs waren, Chögyam Drungpa war damals so Anfang 30, kam aus einer ganz, ganz, ganz heftigen Phase und Zeit, wo er auch das Gefühl hatte, ich werde hier nicht gebraucht, ich gehe wieder, also auf dieser Erde. Und dann gab es doch eine Tür und er kam mit seiner Frau aus England, der Diana, und kriegte dann doch ein Flugticket, völlig arm erstmal und durch Intrigen war das alles zerstört und kam in die USA und so, ne, eine kleine Community dann gestartet, ein Haus gemietet und so 5, 6 Leute waren seine ersten Schüler, dabei war Reginald Ray. Und dann haben sie unten so Bierbänke im Essraum und Chögyam Drungpa sitzt da und schlürft seinen Kaffee. Und Reggie sitzt da und niemand tut irgendwas sonderlich Spirituelles. Und Chögyam Drungpa sitzt da einfach. Und dann geht der Wind, so ein Sommertag, so wie jetzt. Der Wind geht durch, die Fenster sind offen. Der Wind geht durch, die Vorhänge wehen im Wind. Plötzlich verändert sich es im Reggie. Und er spürt, boah, ist alles durchlässig von einem unglaublichen Licht von Sein, von Wachheit, von. Das ist alles unglaublich schön. Chögyam Drungpa dreht sich zu ihm um und lächelt ihn so an nach dem Motto, ja, siehste, geht doch. Das Transmission, das Übertragung. Ja, gerade Chögyam Drungpa war jemand, der hat das am Anfang und direkt, manche Lehrer sparen das auf, du musst erst durch Blut und Asche kriechen, bis du dann irgendwie sowas bekommst. Und da ist ein Tick drin. Also für uns moderne Menschen passt das nicht. Chögyam Drungpa hat diese Gesetze durchbrochen, das einfach menschlich gemacht. Füll das mal. So geht das, so. Und die Botschaft war, natürlich hatte das mit Chögyam Drungpas Präsenz zu tun, seiner Tiefe. Allein die Bierbänker und der Wind hätten es nicht gemacht. Aber durch Chögyam Drungpa, wer war das Medium, das Instrument, das Werkzeug des Lebens? Ja, hat der Reggie gespürt, ja, es ist alles in mir. Das war die Botschaft. Und an dem Punkt brauchen wir einander. Und wenn ihr mit der Erfahrung von einem Retreat zu den Menschen geht, die euch begegnen, seid ihr das für die. Und ist das wie Begegnung, Leben und Reifung unterstützt. Und manchmal sind solche Leute, die diese Übertragung, also die dann an einem bestimmten Punkt eben Lehrer oder Meister, Meisterin, Instrument des Lebens sind, Tor, das finde ich eigentlich am schönsten, Tor für was anderes, oder Türhüter zum Unsichtbaren, die sind, das sind überhaupt keine vollkommen Leute und die sind überhaupt nicht heilig und die geben vielleicht völlig falsche Antworten und die sind zeitweise auch krass drauf. Aber an diesem einen Punkt müssen sie authentisch sein, dass sie wirklich das in uns ermöglichen, das in den Raum bringen, präsent machen, wo die Reise hingeht, wo sich was öffnet ins Größere. Und an dem Punkt brauchen wir authentische Lehrerinnen und Lehrer und da muss das Ego aus dem Spiel gehen. Und dann ist es wieder ganz normal. So. Eine Freundin von uns, die lange Schülerin von Williges war, die erzählt so gerade so im Alter, wo er alt und älter und dann auch ein Stückchen ins Demente kam. So, das ist manchmal so halt das alte Männchen. Er doppelt da rum und wurstet da mit seinem Kaffee und braucht ständig Begleitung. So. Und dann setzt er sich hin, besucht den Kurs nochmal, den jemand anders, einer seiner Schüler leitet, setzt sich hin, macht wusch und dann ist der Meister da. Und das auch. Und das ist beides. Das ist die Tür, das ist das Werkzeug. Und ich habe ihn nochmal so zum Schluss erlebt. Aber plötzlich wie die Energie im Raum, in der Buchhandlung mich an seinen Tisch zog und war nochmal eine Begegnung. Durchgeht durch Demenz, durch alles durch. Damit nichts zu tun. Und das ist das Türsein. Und das ist Ground. Das ist die Basis. Das ist jemand inspiriert. Und das kann irgendjemand woanders sein. Aber die meisten von uns brauchen so eine Inspiration. Wow, da geht's lang. Die Menschen tauchen auf, muss man nicht groß nachsuchen. Die tauchen auf und wir landen genau da, wo es dran ist. Und dann machen wir uns auf den Weg. Das ist das, was die meisten tun. Mit Übungen und aufgrund dieser Erfahrungen und Einsichten und so weiter. Und das Interessante ist in diesem Zusammenhang, dass wir den Weg nicht gehen. Wir fangen nicht an zu meditieren, um zu einer Erfahrung zu kommen. Das ist uns manchmal nicht so bewusst. Sondern ihr alle habt Erfahrungen, sonst würdet ihr nicht meditieren. Ohne eine innere Erfahrung, und sei sie im Modus von Sehnsucht, das hatten wir gestern das Thema, dass die Sehnsucht eigentlich eine Qualität, auch Präsenz des Seins ist und nicht ein psychologischer Wunsch. Wenn wir nicht wenigstens im Modus der Sehnsucht eine Erfahrung haben, setzen wir uns nicht auf das Kissen. Durkheim beschreibt das ganz klar, die Erfahrung und dann die Übung. Und die Übung ist die Entfaltung der Erfahrung. Dann kommen natürlich andere Erfahrungen, ja. Aber so. Und dann entfaltet sich das. Das heißt, ihr habt, wie jetzt auch im Retreat, ganz konkret seht ihr das, ihr habt Menschen, die euch begleiten, wo wir versuchen, so gut wie es geht, für euch Werkzeug zu sein, euch zu unterstützen. Und ihr habt Theorien und Einsichten, Sifio und Inspirationen dieser Art. Und ihr habt eure Übungen. Mit all dem wächst euer eigener Weg. Und Fruition, die Frucht, die Reife, ist euer ganz eigenes. Das ist das, wie du leuchtest, wie es sich in dir öffnet, deine Erfahrung, wie du das verkörperst und wie du das auch in die Welt bringst zu anderen. In deinen Beruf, in dein Studium, in die Schule, in die Partnerschaft, Familie, wie auch immer. Ground, Path, Fruition. Grundlage, Basis. Das sind zwei Aspekten. The View und Transmission. Die Sichtweise und die Übertragung von Mensch zu Mensch. Der Weg, Übung und deine ganz eigene Frucht, Reife. Und wir sind immer dabei. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt da. Das ist immer in uns. Gut, das zweite und geplant letzte was ich jetzt heute noch sagen will, oder der zweite Teil, wäre nochmal was zu, wer sind wir? Fangen wir mal ganz konkret an. Ihr habt das heute Morgen etwas in der Übung schon erlebt und ich habe euch durchgeleitet in dem ersten Teil der Praxis, so vor dem Yin-Atmen, durch diese Level des Atems. Und das war so ein bisschen vorbereitet. Ich schaue oft, dass die Übungen, das Teaching und das Inquiry und dass das so ein Bogen ein, dass es zusammenpasst. Ja. Also das, was ich jetzt beschreibe, kennt ihr. Es geht nur darum, es nochmal klarer zu bekommen. Wir begegnen, wenn wir die Frage uns stellen, wer bin ich denn eigentlich? Oder was ist dieses Wesen, was macht dieses Wesen aus? Dann begegnen wir allererst einer Idee von uns. Und zu dieser Idee gehören, wie ich manchmal sage, Name, Schuhgröße und Adresse. Also so diese äußeren Dinge, die man halt bei der Polizei sagt oder am Zoll oder beim Einchecken ins Flugzeug, die checken nur Konzepte ein. Da geht niemand wirklich rein. Das sind alles nur Konzepte. Ja, das ist, wie wir in unserer Gesellschaft uns bewegen und bewegen müssen. Mit diesen Masken müssen wir spielen, sonst kommen wir nicht weit. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, so die Maske nicht festkleben, dass du nicht glaubst, dass du das bist, dass du nicht deine eigene Maske glaubst, sondern merkst, dass eine Maske, kannst du abnehmen. Ja, zeitweise ist sie nützlich, so wie die Atemmaske. Zeitweise ist sie nützlich, aber du bist damit nicht geboren. Das ist das Konzept, das ist die konzeptionelle Persönlichkeit oder wenn wir es in der Körpersprache sagen, der konzeptionelle Körper. Das ist das, wie wir unseren Körper denken. Wie gesagt, in Ordnung, aber nicht so furchtbar real. Durchaus wirksam, aber nicht so wirklichkeitsdicht wie die anderen Schichten. Es ist halt sehr stark Gedanke, mental. So, das ist das Äußerste. Und das ist so ein bisschen auf der Persönlichkeitsebene das, was wir Ego-Persönlichkeit nennen würden. So, das, was wir ständig aufrechterhalten müssen, um daran zu glauben, wer wir sind. Und das ist anstrengend, weil wir das ständig machen müssen. Diese Ego-Persönlichkeit müssen wir ständig bilden. Die ist nicht in sich. Deshalb ist Schlafen und Meditieren so entspannend, weil wir dann damit aufhören. Und dann rutscht das so ein bisschen weg, im Schlaf mehr in das Unbewusste und in der Meditation in die tieferen Schichten unseres Wesens. Es gibt ein bisschen Parallele dazwischen, so die tiefe Entspannung. Ja? Und dann begegnen wir etwas, ich sage nachher ein bisschen die traditionellen Worte dazu, aber wir können das als eine Anthropologie in Ost und West zusammenschauen. Dann begegnen wir etwas, wo wir spüren, wenn ihr dann in die Meditation geht, bleiben wir mal einfach bei der Erfahrung, also das ist dieses Konzept und was du von dir denkst, und dann spürst du, ja, ich spüre mich da, ich liege da auf dem Kissen und, oder auf der Matte und ich spüre mich und spüre die Bewegung des Atems und Luft fliegt ein und aus und so und ich fühle mich gerade so und nicht so. Und die Stimmung ist in mir und mein Herz schlägt und ich spüre mein Herzzentrum und das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und dann merkst du, das ist was, das fühlst nur du. Deine Nachbarin fühlt das vielleicht völlig anders. Das fühlst du. Und das ist deine Einzigartigkeit. Und da gibt es eine Einzigartigkeit, als die wir uns fühlen, eine Individualität. Es gibt eine Individualität unter dem Ego. Oder auch unter dem Ich. Das Ich ist etwas weniger neurotisch als das Ego, aber es ist auch ein Konzept, ein Alltagszentrum, um gut durch diese Welt zu kommen. Völlig in Ordnung, aber lediglich ein Werkzeug. Aber es ist nicht das, was wir sind. Und in diesem, wir können das noch nicht, wir können das nicht fassen, wir können nicht danach greifen, ja? In diesem, da ist eine Ebene in uns, die fühlt sich einzigartig an. Reggie sagt mal, es gibt ein wirkliches Du in uns. Wenn du das Ego wegnimmst, ist nicht leer. Sondern es gibt ein wirkliches Du. Es gibt die Qualität, modern gesagt, von Bewusstsein, wie es sich in einzigartiger Weise in uns formt. Auch wenn wir die Konzepte und das Ego und das Vergängliche wegstreichen. Das ist eine Qualität, eine Kristallisation von Bewusstheit, die unsere Individualität ausmacht. In manchen westlich psychologischen Sprachsystemen nennen wir das das Selbst, im Unterschied zum Ich. Vor Jahren, als ich dem Atmen das erste Mal begegnet bin, oder so mit dem das erste Mal, hatte ich eine Erfahrung, wo mir plötzlich klar wurde, im Hineinfallen in mich, es gibt kein Ich und ich bin unsterblich. Und es wirkt paradox, weil wenn es kein Ich gibt, wer ist dann unsterblich? Aber das ging nur, weil das Ich weg war, mich zu erfahren als unsterblich. Ja. Indem das Ich weg ist, das die Furore macht und das anhaftet und das daran zweifelt, ob es denn wirklich unsterblich sei und es vielleicht auch gar nicht will, weil es sich selbst zur Last wird, indem das weg ist, indem das Affentheater aufhört und das zu durchschauen, das gibt es eigentlich gar nicht. Da ist keine Substanz. Williges hat das toll gestern beschrieben auch nochmal. Ja? Da ist keine Substanz. Dahinter zu fallen, zu merken, ja, und das, was ich da jetzt spüre, was ich bin, diese Existenz, das ist von Leben, Tod nicht betroffen. Das ist gar nicht das Ding mit Auferstehen, das ist viel zu kompliziert. Das ist einfach von nicht sterben, durch den Tod hindurchgehen, durch die Geburt. Das ist es. Gut, und dann gehen wir weiter. Und dann gehen wir weiter in die Tiefe und dann spüren wir, wir fühlen nicht nur uns, wenn wir da liegen auf dem Meditationsplatz, dieser Einzigartigkeit. Wir fühlen, dass wir was wahrnehmen von den anderen, von der Erde, von den Wesen um uns, von den Bäumen, in der Natur könnt ihr es toll spüren. Oder beim Atmen ist natürlich, Sascha hat es gestern nochmal reingebracht, die transpersonale Erfahrung. Das können wir weiter ausdehnen, nur es kann sich weiter ausdehnen. Das ist, was Bernie Glassman nennt, die Ein-Körper-Erfahrung. Dass wir ein Körper sind, mit der ganzen Menschheit, mit allen fühlenden Wesen bis die Grenzen von Raum und Zeit. Das ist nicht immer, dass wir das so erfahren, aber es ist möglich, dass wir es erfahren. Manchmal fühlen wir es nur mit einem geliebten Menschen oder mit einem Baum oder einem Tier oder der Erde. Und das ist diese dritte Ebene, also konzeptionelles, dann diese Individualität und auf dieser, in meiner Zählung, dritten Ebene, wo wir in Kontakt kommen mit unserem energetischen Körper, mit diesem Flow von, manchmal ist es die Erfahrung von Energie und Strömen, ich bin nur Energie, ich bin Licht, ich bin durchlässig, sowas, ja? Das ist nicht esoterisch, das ist äußerst powerful. Und du spürst, das ist keine Grenze, aber die Grenze ist relativ. Und hier finde ich ein äußerst hilfreiches Wort, was Graf Dürkheim reinbringt, das ist das Wort der Transparenz. Das heißt, unsere Erfahrung ist nicht so, dass wir uns auflösen, darum geht es nicht, sondern ist, dass unsere bisherigen Körperkonzepte und Wahrnehmung unserer seelischen Integrität, dass die einfach durchlässig wird, wie wenn die Fenster aufgehen. Wenn wir hier lüften, reißen wir auch nicht das Haus ab, damit endlich mal Luft reinkommt, sondern wir machen einfach die Fenster auf. Das ist Transparenz. Ja, das ist der Wind des Seins weht herein in die Räume unserer Individualität. Das ist gemeint. Durchlässige Form und geformte Durchlässigkeit. Das Leben scheint zu wollen, dass es in seiner Totalität erfahren wird von Billiarden von einzelnen Bewusstseinszentren, die sich als durchlässige Formen erweisen. Das Leben scheint diesen Jubel zu wollen, den Einzelwesen füllen können, wenn sie das Ganze erfahren. Das ist Transparenz. Ja? Einkörperform. Und wenn wir jetzt noch tiefer gehen, noch weiter lauschen, sind noch nicht ganz im Unendlichen, wenn es noch weiter lauscht, dann spüren wir, geht noch weiter. Okay, wir sind alles, aber wir sind vieles zumindest, Baum und Erde und Hund. Und geht noch weiter und dann öffnet sich etwas, das ist formlos. Da ist nicht mal mehr Erde und Stern und Mensch und Tier. Das ist formlos. Und da geht interessanterweise unser Herz auf. diese tiefe, Willig ist gestern auch nochmal beschrieben, rekurrieren ein bisschen auf seinen Talk, diese tiefe Sehnsucht nach Gott, westlich gesprochen. Diese tiefe Sehnsucht nach Erleuchtung, buddhistisch. Ja, das ist formlos, formlos, gestaltlos, ohne Namen, ohne Anfang, ohne Ende, ohne Grenze, nicht denkbar, reine Erfahrung, wirkt oft in unserer Worte geholt, paradoxal. Reine Erfahrung, wir kommen an. Und dort, wie die Mystiker sagt, Meister Eckhart sagt, wenn wir da hinkommen, fragt uns niemand, wo bist du gewesen? Dort hat dich niemand vermisst. Bist immer da. Warst nie weg. Unermesslich, das ist die tiefen Dimension unseres Wesens, wo auch der Unterschied zwischen unserer Individualität und der Totalität sich auflöst. Auf dieser Ebene oder eintaucht in das Größere. Leerheit. Deshalb Leerheit, diese, wie gesagt, paradoxale Sprache. Es irritiert manchmal. Leerheit, nichts. Ja? Willig ist gestern ein paar Mal insistiert, nichts ist nicht nichts. Ich mag dieses von Gebser, unverstellte Fülle. Aber für den Denkgeist, für den Affengeist ist es natürlich nichts. Es ist fast sogar unheimlich, weil er kann nicht greifen. Der kann es nicht packen. Hätte er ja gern. Ah, ich habe nichts erfahren. Ja, so. Und dann spielen wir, Quelle. Was ist das? Reiti sagt, wenn du hängen bleibst bei der Leerheit, hast du die Leerheit nicht tief genug erfahren. Wenn du lange noch in der Leerheit ruhst und dich da hinein entspannst, spürst du, das ist Wärme, das ist Liebe, das ist schöpferisches Aufquellen. Alle, die sich in die Leerheit zurückziehen, ich bin ja so leer, ich bin ja so erleuchtet, was habt denn ihr dauernd mit Liebe und Weltengagement? Die Welt vergeht doch, komm, lass den Krampf. So, spiritueller Materialismus, Zen geblieben. Ja, Zen-Krankheit. So heißt es offiziell, nicht von mir das Wort. Ja, Zen-Krankheit, hängen bleiben in der Erleuchtung. Oder wie Glessman sagt, es stinkt nach Erleuchtung. Also. Das ist vergessen, loslassen, geht nicht um Erleuchtung. Krampfwort. Geht um diese Totalität von Leben, die uns beseligt, die unser Herz öffnet für eine bedingungslose Liebe, die uns in den Jubel bringt. Eigentlich müssen wir jubeln, zu existieren. Das ist das, was daraus quillt. Ja? Und dann kommen wir in die Form, dann spüren wir, wenn wir diesen tiefen Grund erfahren, dann können wir natürlich viel liebevoller und relaxter mit Hunden und Katzen, mit Hornissen und Bäumen, mit uns selbst und den anderen und in dieser Welt sein als vorher. Das heißt nicht perfekt, aber immer wieder neu, immer wieder tiefer, immer wieder freier, liebevoller. Und dann können wir auch liebevoll und wach unsere eigene Individualität mitbekommen und dann kommt etwas davon, dass wir spüren, wir haben die Erfahrung des Größeren und jetzt kriegt unsere Individualität, unsere kleine Biografie ihren Sinn aus dem Größeren. Wie gestern beschrieben, das können wir nicht in sich finden, sondern nur aus dieser Berührung mit dem Sein. Und dann, es ist eigentlich sogar fast in Anführungszeichen egal, was ich dann tue. Es gibt einen tollen Film, Die Rückkehr des friedvollen Kriegers, autobiografisch von dem Dan Millman. Ja? Und das ist eine Begegnung von Schüler und ein toller, auch ein Männerfilm, aber auch für Frauen hilfreich, glaube ich. Also schöner Film einfach. Das ist eine Begegnung zwischen Schüler und Meister. Und der Meister kommt, wie wirklich großen Meister, in der Gestalt, dass du ihn nicht erkennst. Der ist Tankwart. Der zapft dieses ekelerregende Benzin für die Scheißautos, die Luft verpestet. Ja, kann man alles so sehen. Aber er ist trotzdem Tankwart. Ja, einmal zeigt er sich. Und dann kommt der Schüler zu ihm hin und der Meister sitzt oben auf dem Dach auch 5 Meter Mauer. Guckt ihn an, ne? Kannst du doch auch. Und nächstes Mal ist er wieder unten, er ist ganz irritiert. Und zwischendurch schmeißt er ihn mal ins Wasser, also der Meister den Schüler, damit er endlich mal aufhört zu denken. Schmeißt ihn von der Brücke in den Fluss. Ach, siehst du, geht doch. Was hast du gedacht, dass du runterfloß? Nix. Ja, sagt er, super, das ist es. Ja, also, das ist der Meister, der was verkörpert, der ihn erwecken will. Und auf der Ebene ist es wurscht, was der macht. Der könnte auch Schuster sein oder Prophet oder Professor oder Arzt, der ist halt Tankwart. Auf der Ebene ist es, es ist nicht wurscht, aber auf der Ebene ist es gleichwertig, das meine ich. Ja, nicht so sehr das Äußere. Von innen her, das ist nicht wurscht, dass er diesen Menschen, der sich ihm anvertraut, dass er den mit den besten Möglichkeiten absolut authentisch begleitet. Das ist nicht wurscht, das ist wichtig. Welche äußere Form das hat. Ja, und dann können wir auch liebevoll mit unseren Konzepten umgehen und durchschauen die ein bisschen, merken, aha, hast ein dickes Konzept von dir. Wie Williges selbstkritisch einmal sagt, ja, Ego, wir arbeiten daran, dass sich das auflöst, aber glaub mir, das Ego eines Zen-Meisters ist stark wie ein Löwe. Ja, der Mut zur Unvollkommenheit, der wächst uns dann. Okay, jetzt habe ich mein Versprechen eingelöst, dass ich doch länger spreche. Alte Vorwarnung. Ich mag jetzt hier mal Punkt machen, aber ich glaube, das war wichtig. Danke euch fürs Lauschen.